Bauen up to date. Der Podcast von Solid, dem Magazin für Wirtschaft und Technik am Bau und www.solidbau.at. Präsentiert von Chefredakteur Thomas Pöll.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute den CEO von Doka International, Robert Hauser, bei mir habe. Und unser Thema heute ist ein großes Nachhaltigkeitsthema, Product Carbon Footprint, auf, wie man so schön sagt, im Racing English. Aber es gibt wahrscheinlich eine deutsche Übersetzung auch dazu. Aber das ist etwas, das Sie jetzt ausrollen, das jetzt im Zusammenhang mit der Bauma 2022 auch ein großes Thema werden wird. Und da haben wir Sie zu uns ins Studio gebeten, dass Sie uns einmal erklären, was ist denn das überhaupt, warum machen Sie es und was machen Sie genau?
Vielen Dank, Herr Paul. Ich freue mich natürlich sehr, heute hier sein zu können, zu so einem wichtigen Thema wie Nachhaltigkeit. Und erlauben Sie mir vielleicht ein paar Bemerkungen vorneweg, bevor ich auf das Thema Product Carbon Footprint direkt komme und auch was die Doka in dieser Hinsicht macht. Ich glaube, einleitend, was klar ist, der Klimawandel findet statt. Der Anstieg der Temperaturen ist inzwischen wissenschaftlich erwiesen. Und es ist klar, wenn wir so weitermachen als Menschheit, dass wir dann die jetzige Form unseres Daseins in Zukunft nicht mehr möglich sein wird. Und die Menschheit und auch die Regierungen werden das so nicht zulassen. Was heißt das für die Baubranche? Wenn man sich die Baubranche betrachtet, ist heute schon weltweit, wenn man sich die CO2-Emissionen anschaut, 38% dieser Emissionen kommen aus der Bauindustrie.
Je nachdem, wie man es immer rechnet. Ne?
Also je nachdem, wie man es rechnet. Ja. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Und wenn Sie annehmen würden, dass die globale Zementindustrie ein Staat wäre, dann würde dieser Staat anstelle Nummer 3 der Emittenten stehen, nach USA und nach China. Und dabei ist eben nicht nur das Bauen selbst problematisch, sondern die Hälfte der Emissionen entsteht schon bei der Herstellung und der Verarbeitung der Baustoffe. Und wir als Doka sind zwar nicht im Zementgeschäft, aber wir wollen natürlich auch als Teil der Bauindustrie hier unsere Verantwortung tragen. Und deshalb haben wir uns vorgenommen als Doka und auch als UMDASH, dass wir spätestens bis 2040 Net Zero erreicht haben wollen. Das heißt, dass wir die Treibhausgasneutralität erreicht haben. Und das gilt für alle Treibhausgase, nicht nur CO2. Und die Schwierigkeit ist natürlich, Sie haben es schon angesprochen, wie berechnet man das? Wie stellt man das eigentlich fest? Da muss ich jetzt ein bisschen einen kleinen Diskurs machen in die sogenannten Scopes. Die Emissionen werden im Wesentlichen in drei verschiedene Scopes unterteilt. Das ist einmal die direkten Emissionen, die direkt ein Unternehmen verursacht, also wo im Prinzip die Emissionen in den Besitz oder in den Geltungsbereich des Unternehmens fallen. Da gibt es den Scope 2, das sind die indirekten Emissionen, die über den Einkauf von Energie verursacht werden. Also wenn beispielsweise die Doka Strom einkauft. Und der Scope 3, das sind die indirekten Emissionen, die aus Aktivitäten resultieren, die nicht direkt zum Unternehmen gehören. Also beispielsweise Geschäftsreisen oder Abfallmanagement. Also heißt Aktivitäten, die im vorgelagerten Bereich der Wertschöpfungskette oder im nachgelagerten Bereich stattfinden. Und diese Scope 3 Emissionen sind besonders schwierig zu messen. Und Sie sprachen es schon an, es gibt heute für diese Emissionsmessung auch keine allgemeingültige Definition. Und daran wird im Moment noch gearbeitet. Und wenn man von Net Zero spricht, geht es eben neben dieser Treibhausgasneutralität auch um das Emissionsziel, dass man diese 1,5 Grad, die aus dem Pariser Klimaabkommen resultieren, dass man die im Prinzip auf Branchenemissionsbudgets, Science-Based Emission Budgets herunterbricht und dass sich Unternehmen daran orientieren können. Und gemessen wird eben hier auch wieder innerhalb dieser drei Scopes, gemäß dem Greenhouse Gas Protocol.
Und wie schaffen Sie das, das zu messen? Also erstens überhaupt zu messen und zweitens ist ja Ihr Produktportfolio jetzt kein kleines und dann kommt ja noch dazu das Thema, ein Teil ist Kauf, ein Teil ist Miete. Also das ist ja. Ein Riesenfass, das da irgendjemand einmal aufgemacht hat.
Wie messen wir? Wenn wir uns die Doka Nachhaltigkeitsstrategie anschauen, da gibt es zwei wesentliche Säulen. Das ist einmal die Dekarbonisierung und die Kreislaufwirtschaft. Und wenn man sich die Dekarbonisierung anschaut, kann man das im Wesentlichen an dem Product Carbon Footprint oder dem Corporate Carbon Footprint. Also heißt der Carbon Footprint aller Produkte, und wir haben 6.000 davon und die haben wir auch gemessen, ich komme gleich nochmal drauf, beziehungsweise eben der Carbon Footprint des Gesamtunternehmens, was das Unternehmen gemäß diesen drei Scopes ausstößt. Und wie messen wir als Doka, um Ihre Frage zu beantworten? Wir haben für unsere 6.000 Produkte, die wir im Sortiment führen, diesen Product Carbon Footprint bestimmt und kennen ihn heute. Und wir haben auf der anderen Seite auch den Corporate Carbon Footprint bestimmt. dort primär für den Scope 1 und 2. Der Scope 3 wird noch später nachgereicht. Und das haben wir jetzt, Stand heute, für unsere komplette Produktion und für Europa. Und werden wir bis Jahresende auch für unsere anderen Gesellschaften global erreicht haben. Warum ist das so wichtig, diese beiden Footprints zu ermitteln? Lassen Sie mich nochmal auf den Carbon Footprint eingehen. Und vielleicht nochmal ein Wort dazu, wie wir das gemacht haben. Es war also ein Projekt über 2 Jahre. Wir haben in 2019 damit begonnen und haben Produkt für Produkt diesen Footprint ermittelt und errechnet. Und es geht dabei wirklich um die Emissionswerte des kompletten Lebenszyklus. Es ist also angefangen von der Rohstoffbeschaffung über die Produktion, die Auslieferung, die weltweiten Warehouses, die wir betreiben, bis hin zu unseren Niederlassungen in den Ländern, der Nutzungsphase auf der Baustelle, ganz wichtig, und natürlich auch die Reparatur und Reinigung, bis hin zur Verwertung und der Recyclingphase, wenn das Produkt dann an das Ende des Lebenszyklus gekommen ist.
Das ist ja nicht selbstverständlich, ne? Also wenn man sich gewisse Bauprodukte anschaut, wird da oft auch nur der Herstellungsanteil bei einem Footprint berechnet. Ne? Wenn wir vergleichen, Holz, Beton, Stahl, wird in Österreich ein bisschen anders gesehen als zum Beispiel in der Schweiz. Ne?
Ja, das ist richtig. Natürlich gibt es hier landesspezifische Unterscheidungen, wie ich schon sagte. Es gibt auch noch keine international eindeutige Definition der Berechnung.
Aber Sie haben mal eine gemacht für sich.
Wir haben eine für uns gemacht und wir glauben auch, dass die durchaus belastbar ist. Und wir sind damit das erste Unternehmen in unserer Industrie, das das gemacht hat. Und vielleicht lassen Sie mich noch kurz darüber sprechen, was bringt das eigentlich? Ja, nun hat man jetzt gemessen und das Wichtige ist eigentlich, dass wir damit CO2-Hotspots bei unserem Produktportfolio identifizieren können. Also auch besser verstehen, wo im Lebenszyklus eines Produkts wie viel Emissionen machen und wo wir damit auch die größten Hebel haben, um hier den Carbon Footprint zu reduzieren. Und die Hebel liegen primär in der Beschaffung bei den Rohstoffen und natürlich auch bei den Transporten. Diese Rohstoffe ins Werk zu schaffen und dann auch natürlich bei den Fertiggütern, die dann wieder in die Welt zu verteilen. Das haben wir davon. Was haben unsere Kunden davon? Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt dabei. Was wir merken, ist, dass Kunden mehr und mehr, insbesondere bei öffentlichen Ausschreibungen, nach CO2-Bilanzen unserer Produkte fragen. Woher rührt das? Weil natürlich auch unsere Kunden kriegen bestimmte CO2-Budgets oder Vorgaben von ihren Auftraggebern. Vor allem im skandinavischen Raum oder auch in Großbritannien ist das mehr und mehr gang und gäbe. Und daher wollen Kunden einerseits natürlich den Carbon Footprint eines Produkts verstehen, um es dann in ihre Footprint-Berechnung der Baustelle mit einzubeziehen. Andererseits natürlich auch, um wählen zu können. Um wählen zu können, welche Schalungsprodukte, Gerüstprodukte wollen Sie auf der Baustelle? Welchen Footprint haben diese Produkte? Wie können Sie auch durch geschickten Einkauf dieser Produkte Ihren Footprint reduzieren, um Ihr Kontingent der Baustelle nicht zu überschreiten?
Das wäre jetzt meine nächste Frage auch gewesen, wie die internationale Situation ist. Also Sie haben gesagt Skandinavien, Sie haben gesagt England. Wo ist es noch ein sehr großer Faktor, weil wir sitzen zwar in Österreich, ist nicht ganz so, dass wir nichts bewegen können, aber wir haben jetzt nicht den ganz großen Hebel. Also für Österreich hätten Sie es wahrscheinlich nicht in 2 Jahren, was ich ja für eine extrem sportliche Zeit halte, so etwas auszuholen. Ich als Laie, Sie sind ja, glaube ich, sogar Naturwissenschaftler, Physiker, wenn ich mich recht erinnere an unsere erste Begegnung. Da habe ich immer großen Respekt davor von Menschen, die sich dann auch sachlich auskennen und nicht nur wirtschaftlich. Aber wo liegen denn die ganz großen Hebel oder was erwarten Sie denn so in nächster Zeit? Ich meine, da gibt es ein paar so Sachen, die über der Baubranche schweben, wie ein Lieferkettengesetz, wie eine neue Bauproduktenverordnung, wie die Taxonomie. Also es schwebt eine Wolke über uns und so langsam beginnt es zu tröpfeln.
Ja, völlig richtig. Also es gibt verschiedene Stakeholders, die mehr und mehr Wert auf dieses Thema legen. Ich nannte eine Stakeholdergruppe, das sind die Kunden. Daneben gibt es natürlich Anforderungen von Regierungen. Wir haben es gerade angesprochen, Skandinavien, UK. Und das wird natürlich in weiteren Ländern passieren. Wahrscheinlich auch irgendwann in Deutschland und in Österreich. Und wahrscheinlich auch relativ zeitnah. Wir müssen davon ausgehen und deshalb müssen wir uns darauf einstellen. Darüber hinaus natürlich auch über das Thema der Investoren. Weil auch hier gerade über die Taxonomieverordnung werden Investitionen nach ihrer Nachhaltigkeit bewertet und werden auch zukünftig Investoren stärker darauf schauen. Und letztendlich natürlich auch das Recruiting, der Bereich, wo wir neue Talente an Bord bringen und die existierenden halten wollen. Auch Mitarbeiter schauen mehr und mehr darauf, was ein Unternehmen für das Thema Nachhaltigkeit tut. Und es wird mehr und mehr erwartet. Und wir wollen ganz klar hier dem nachkommen und wollen zeigen, gegenüber diesen Stakeholdergruppen, dass wir hier die Nummer 1 sein wollen.
bei den Investoren geht es ja dann hauptsächlich um die Investoren in die Projekte, bei denen ihre Produkte verwendet werden, oder?
Es geht um die Investoren, die in Projekte investieren. Es geht aber auch darum, wenn wir beispielsweise von Banken Darlehen aufnehmen, dass auch dort bei der Darlehensvergabe natürlich Nachhaltigkeitskriterien eine Rolle spielen werden. Und dass wir auch aus dem Grund hier voranschreiten wollen. Vielleicht noch eine Antwort auf Ihre vorige Frage in Bezug, was sind denn jetzt so die Hebel, wenn wir den Product Carbon Footprint verbessern wollen? Ich sagte schon, ein wesentlicher Hebel ist der Einkauf. Wir wollen in Zukunft sehr viel genauer beim Einkauf drauf schauen, welchen Product Carbon Footprint Lieferanten und auch ihre Produkte haben. Weil das ist natürlich ein großer Anteil, den wir auch aktiv dadurch steuern können. Und dabei schauen wir natürlich auch auf das Thema der Lieferketten. Weil bei dem Lieferkettengesetz ja nicht nur die Nachhaltigkeitskriterien der komplett vorgelagerten Lieferkette, also aller Teilnehmer dieser Lieferkette betrachtet werden, sondern auch gewisse soziale Auswirkungen. Hier mit bei der Kaufentscheidung, wenn wir Entscheidungen bezüglich Lieferanten treffen, mit reinspielen. Insofern spielt auch das Lieferkettengesetz für uns in Zukunft natürlich eine wichtigere Rolle, wenn es hier um das Einkaufsthema geht. Lassen wir vielleicht noch ein Beispiel machen, um auch nochmal klar zu machen, was bedeutet eigentlich so ein Product Carbon Footprint und wie können wir auch den optimieren? Nehmen Sie das Thema der Doka Deckenstütze. Wir hatten bisher im Portfolio eine moderne Deckenstütze und wir haben jetzt eine weitere Deckenstütze mit ins Portfolio aufgenommen, die deutlich leichter ist und ergonomisch besser. Und bei gleicher Performance auch gleicher Lebensdauer. Und damit haben wir es geschafft, weniger Material in das Produkt hineinzunehmen und damit natürlich auch den CO2-Footprint zu senken. Und ähnlich kann man das für andere Produkte natürlich, und das sind 6.000 an der Zahl, durchdeklinieren. Und aufgrund des Verständnisses, wo exakt die Emissionen liegen, wie hoch sie liegen, kann man dann auch gezielt Produkte rausgreifen und dort eben Optimierungen fahren. Eben über beispielsweise, dass man die Produkte leichter macht, aber dass man auch den Materialmix ändert, sodass ich nachhaltigere Grundmaterialien verwende.
Wie wirkt sich das Ganze dann preislich aus? Das ist ja dann immer die nächste große Frage. Nicht? Wir hatten das so, hat ja begonnen bei den Bio-Lebensmitteln, nicht? Die sind besser, aber teurer. Und dann haben wir es ein bisschen beim Zement, wo ich aber gehört habe, dass der Unterschied gar nicht mehr so groß ist. Wie verhält sich das in der Schallungs- und Gerüstbranche, wenn man neuere, bessere, leichtere, mit weniger Footprint versehene Produkte produziert und vertreibt?
Natürlich kann es sein, muss aber nicht sein, dass durch ein nachhaltigeres Produkt höhere Kosten entstehen, indem ich beispielsweise Materialien, höherwertige Materialien nehme, die in ihrer Ökobilanz günstiger sind. Aber es muss nicht zwingend so sein. Wenn es dazu kommt, dann führt das natürlich dazu, dass es unter Umständen auch in Form höherer Preise an Kunden weitergegeben wird. Aber für mich ist es nicht so sehr eine Frage der Preise, sondern für mich ist es grundsätzlich eine Frage der License to Operate. Das heißt, die Stakeholdergruppen, die ich vorhin erwähnt hatte und die Entwicklung, die ich skizziert habe, führen automatisch dazu, dass wir unser Produktportfolio nachhaltiger gestalten werden müssen. Und das kann in bestimmten Fällen auch dazu führen, dass wir natürlich höhere Produktbestehungskosten haben.
Aber die Hoffnung ist sozusagen, dass man über den Marktanteil das wieder reinholt, wenn ich es richtig verstehe.
Wir sehen das Thema der Nachhaltigkeit im Kontext unseres Produktportfolios als einen Wettbewerbsvorteil, weil wir damit unseren Kunden zum einen Transparenz darüber geben, wie der Produktfootprint aussieht und zum anderen ihnen auch die Wahlmöglichkeit geben, diesen zu optimieren, indem wir ihnen gezielt Produkte anbieten, die einen besseren Footprint haben. Und der Kunde letztendlich wird darüber entscheiden, anhand seiner Notwendigkeiten, in welche Produkte er investieren will.
Nehmen Sie auch Produkte aus dem Portfolio raus, wo Sie jetzt sagen, schlechter Footprint?
Das kann durchaus sein, dass wir natürlich, wenn wir jetzt uns daran machen, die 6.000 Produkte auf die wesentlichen Stellhebel zu analysieren, dass wir dann auch identifizieren, dass es gewisse Produkte gibt, wo wir unter Umständen sagen müssen, wir wollen es komplett rausnehmen. Das kann passieren. Einen weiteren Aspekt, den ich vielleicht noch erwähnen möchte, neben natürlich dieser License to Operate, haben wir auch den Anspruch und wollen den auch leben, dass wir auch unseren Kunden dabei helfen, ihren CO2-Footprint zu reduzieren. Und zwar nicht nur darüber, dass wir ihnen optimierte Produkte in puncto Footprint anbieten, sondern dass wir ihnen auch Lösungen und Produkte anbieten und Dienstleistungen, die weit über das hinausgehen. Lassen Sie mich ein Beispiel machen. Gerade wenn es um die Betonrezepturen geht und die Optimierung des CO2-Footprints von Beton, ist ja ein Thema, dass man den Zementgehalt des Betons reduzieren möchte. Also eine Art Green Concrete. Und das ist auch möglich, bis zu 40%. Kann man dort die Emissionen dadurch senken. Und wir wollen, indem wir hier intelligente Lösungen anbieten, die die Nutzung solcher grüneren Betonrezepturen erlauben, dort wollen wir unseren Kunden es ermöglichen, dadurch ihren Footprint massiv zu senken. Und wenn Sie sich den Zement weltweit anschauen, ist er für 8% der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Also ein Riesenpotenzial. Wie geht das konkret? Beispielsweise, wenn Sie grünen Beton vergießen, erfordert das teilweise höhere Aushärtungstemperaturen. Es erfordert auch längere Aushärtungszeiträume. Wir bieten Lösungen an, wie wir beispielsweise Schalung beheizbar machen, um die Aushärtetemperatur zu steigern und eben auch mit solchen grünen Betonrezepturen arbeiten zu können. Oder auch indem wir über unser ConcreMode-Produkt, das ist ein Temperatursensor mit einer Software dahinter, die Aushärtungskurve des Betons genau ermitteln können. Also viel präziser feststellen, wann ist eigentlich der Beton ausgehärtet und hat die nötige Tragfähigkeit erreicht.
Wenn man mehr Energie braucht, ist das ja, das geht ja dann wieder negativ. Bisschen auf den Footprint. Ne? Also ConcreMode, genaues Messen gibt es ja schon länger, glaube ich, das Produkt am Markt. Ne? Wird halt immer verbessert. Ist mir sehr einsichtig. Beheizbare Schalungen, denke ich mal. Klingt gut, aber wir reden über die Strompreise gerade.
Das ist richtig, aber Sie müssen ja immer die Bilanz sehen. Wenn Sie das Beispiel der beheizbaren Schalung nehmen und aufbilanzieren, wie viel Kosten Sie in die Heizung selber stecken, versus wie viel Kosten Sie sparen über die geänderte Betonrezeptur, ist natürlich die Einsparung auf Seite der Betonrezeptur um ein Vielfaches höher als das, was Sie als Heizkosten investieren müssen. Also von dem her bilanziert rechnet sich das allemal.
Es gibt noch ein großes Thema in Schalungs- und Gerüstbau und das ist Thema Kauf oder Miete. Na, da gibt es immer also ein bisschen Konjunkturzyklen unterworfen. Ich weiß gar nicht, wie das Verhältnis jetzt gerade ist. Aber erstens, wo stehen wir da gerade? Wo bewegt sich hin? Und zweitens, wird dann der Footprint aufgerechnet auf die Mietvorgänge oder wie? Was passiert da?
Das Mietgeschäft ist natürlich ein ganz wesentlicher Faktor, wenn Sie auf die Kreislaufwirtschaft schauen, die zweite unserer großen Säulen, neben der Dekarbonisierung. Circa 60% unseres Volumens weltweit erzielen wir über das Mietgeschäft. Das ist also ein substanzieller Anteil unseres Geschäfts. Und dieses Mietmodell, dieses Geschäftsmodell ist per se sehr nachhaltig. Warum sage ich das? Wir haben einerseits, wenn Sie die Schalung und Gerüste betrachten, haben wir Systemschalung. Das ist also modulare Schalung, die einen hohen Wiederverwendungsgrad hat, also immer wieder eingesetzt werden kann, versus traditioneller Schalung, die häufig heute noch aus Holz gefertigt wird. Custom made für die Baustelle. Und die Systemschalung hat viel höhere Einsatzzyklen und auch eine viel höhere Lebensdauer. Klassische traditionelle Schalung aus Holz wird häufig auf der Baustelle einmal eingesetzt und wird dann im Prinzip danach verbrannt. Das heißt, ist nicht mehr nutzbar. Das zweite ist natürlich, dass wir im Mietgeschäft, dadurch, dass wir Mietparks weltweit betreiben, tendenziell höhere Auslastung der Schalung garantieren als Schalung, die beispielsweise ein Kunde erwirbt. Weil wir die Möglichkeit haben, international Material auszutauschen und damit auch immer Bedarfsspitzen und Senken auszugleichen. Das heißt, unser Mietmaterial ist tendenziell, hat mehr Einsätze auf die Lebensdauer gerechnet. Und damit schaffen wir es natürlich auch hier, wenn Sie die Emissionsbilanz machen, ein günstiges Verhältnis zu erzielen. Darüber hinaus haben wir natürlich noch weitere Hebel, insbesondere wenn wir an das Ende des Produktzykluses, beispielsweise des Mietmaterials, schauen. Die Metalle, die in den Schalungs- und Gerüstprodukten enthalten sind, können wiederverwendet werden, rezykliert werden und sparen somit Primärproduktionen von neuem Stahl ein. Das Holz, was in den Schalungen enthalten ist, kann am Ende des Legungszyklus thermisch genutzt werden und substituiert damit fossile Energieträger. Um nur ein paar der Hebel zu nennen. Und darüber hinaus können wir natürlich auch darüber, dass wir leichtere Produkte machen, einsparen, realisieren Sie das Beispiel der Lightweight-Stütze. Langlebigere Produkte, dass ja einfach die Lebensdauer wir vergrößern. Dass wir auch den Anteil der rezyklierbaren Stoffe innerhalb der Schalung ausdehnen, steigern. Und natürlich auch, dass wir letztendlich die Menschen, die damit arbeiten, trainieren. Weil sie können die Lebensdauer einer Schalung auch durch intelligente Wartung und Instandsetzung, können sie die steigern. Oder umgekehrt durch schlechte Behandlung wird die abgekürzt. Das sind so einige der Hebel, die wir dabei bedienen können. Und deshalb ist auch das Mietgeschäft für uns so von zentraler Bedeutung in dieser Kreislaufwirtschaft.
Und der Footprint wird dann über eine angenommene Anzahl von Mietvorgängern rechnerisch aufgeteilt oder wie funktioniert das dann?
Das ist richtig. Der Footprint wird, den wir jetzt auch im Zuge unserer Product Carbon Footprints errechnet haben, den können wir auf die Mietdauer zuordnen. Also wir können sagen, pro Produkt für eine Einsatzdauer von einem Monat entsteht folgender Emissionslevel. Beziehungsweise wir können es auch runterrechnen auf die Quadratmeter. Also es gibt verschiedene Zugsgrößen, auf die wir das skalieren können.
Da wird es dann schon sicher wesentlich weniger, als wenn man es kauft. Ne?
Das wird natürlich wesentlich weniger, als wenn man es kauft. Das ist richtig. Aber letztendlich, wenn der Kunde das Produkt kauft, kann er es selber dann auch über verschiedene Einsätze natürlich die Emissionen strecken. Die Frage ist eben nur, ob er ähnlich viele Einsätze realisiert, wie wir es im Mietgeschäft können. Das war das Argument von vorher, dass wir glauben, wir schaffen das noch häufiger einzusetzen.
Das heißt, er bekommt von Ihnen dann eine Art Beipackzettel für den Carbon Footprint, für seine eigene Berechnung dann?
Das ist richtig. Wir können diesen Beipackzettel heute schon liefern.
Was wird denn die nächste Entwicklung sein, ganz kurz zum Ende unseres Gesprächs? Oder gibt es jetzt mal durchatmen und schauen, wie es funktioniert?
Nein. Durchatmen, jetzt wäre das noch etwas zu früh. Wie ich eingangs erwähnte, wir haben uns extrem ambitionierte Ziele gesteckt. Ich erwähnte das Net Zero bis spätestens 2040. Wir werden auch versuchen, unseren Corporate Carbon Footprint innerhalb der nächsten Jahre massiv zu senken. Beispielsweise um 85% bis 2031. Das heißt, jetzt beginnt eigentlich erst die Arbeit. Das heißt, wir müssen jetzt einerseits auf Seite der Produkte identifizieren, wo haben wir die Hauptstellhebel? Welche Maßnahmenpläne wollen wir jetzt umsetzen? Das ist jetzt die Arbeit, die kommen wird. Natürlich beim Corporate Carbon Footprint, auch dort werden wir jetzt sehr schnell oder sind inzwischen Maßnahmenpakete auch schon definiert, die wir auch bis Jahresende kommuniziert haben in die Organisation und werden wir auch dort in die Umsetzungsphase gehen. Und das ist das eigentlich, sag ich mal, das eigentliche Herzstück unserer Initiative ist die Umsetzung, weil damit erzeugen wir dann eigentlich letztendlich die Wirkung. Rein das Messen erzeugt noch keine Wirkung im Sinne einer Verbesserung. Und dann werden wir natürlich diese Messung in regelmäßigen Zyklen wiederholen, um eben dann zu sehen, wie stark unsere Emissionen gesunken sind. Und so hoffen wir, dass wir letztendlich bis 2040 spätestens unser Net-Zero-Ziel erreichen werden. Und vielleicht noch ein Punkt dazu. Wir haben klare Priorität auf Maßnahmen, die wir im Haus entwickeln und umsetzen können. Man kann natürlich auch letztendlich seinen Carbon Footprint durch Kompensationsmaßnahmen senken, durch Offsetting. Wir wollen aber ganz bewusst erstmal die Maßnahmen umsetzen, die wir selber bei uns im Unternehmen umsetzen können. Und wenn es dann, nachdem wir all die Hebel gezogen haben, immer noch erforderlich sein sollte, dass wir weitere Emissionsabbau erreichen müssen, dann erst würden wir auf diese Kompensation oder das Offsetting zurückgreifen.
Robert Hauser, CEO von Docker, danke für das sehr interessante Gespräch und viel Erfolg. Wir werden das genau und interessiert beobachten. Danke für den Besuch.
Gerne. Ich bedanke mich bei Ihnen.
Das war der Podcast von Solid. Wirtschaft und Technik am Bau. Zu finden sind unsere Podcasts auf allen gängigen Plattformen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hörten, freuen wir uns über positive Bewertungen und konstruktives Feedback. Alle Infos finden Sie auf www.solidbau.at.